Podcast der Beterkirche. Immer in deiner Hosentasche.
Und damit begrüße auch ich euch ganz herzlich zum Gottesdienst, der zweite Simon in der Runde. Und genau, ich hoffe, ihr könnt mich vernünftig hören, weil angeblich meine Internetverbindung instabil ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass es funktionieren wird. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, der zweite Gottesdienst in so einer kleinen Reihe, die wir haben, nämlich die Reihe Mein neues Herz. Und im ersten der Gottesdienste ging es ums Blumenverschenken. Da ging es darum, dass wenn man Blumen verschenkt, die aus Plastik sind, dass die zwar leicht reproduzierbar, in Masse produzierbar und lagerbar sind, dass sie aber keinen Duft ausströmen, dass sie sich nicht entfalten. Und dass so eine echte Blume, die aus einer Identität aus Jesus, das ein Leben, das aus einer Identität aus Jesus heraus erwächst, wie eine Blume ist, die Duft verströmt, die ein unnötiges Geschenk ist und Freude macht. Und die ganze Serie, die dreht sich so ein bisschen um die Frage, was trägt eigentlich unseren Glauben in Zeiten der Veränderung, in Zeiten von Herausforderungen? Ja, da wo viel los ist, wenn es so viel zu tun gibt, dann merken wir ganz schnell, dass irgendwie, wenn wir nur noch den Glauben abspielen oder unsere Identität nur noch aus Getriebenheit besteht, dann ist irgendwie alles fake, wenn wir die Basics verlieren. Und das ist alles Plastikblume. Letztes Mal, vor 2 Monaten, ging es um meine Identität in Christus und heute geht es um mein Leben als Anbetung, mehr als Musik. Anbetung. Anbetung. Ich sitze hier gerade auf einer Autobahnraststätte, bin unterwegs nach Hause und vielleicht sagst du, ey Simon, sorry, das ist jetzt einfach mal echt unwürdig, dass jetzt potenziell, während wir Gottesdienst feiern, im Hintergrund ein LKW-Fahrer pissen geht. Dann würde ich mal fragen, damit sind wir genau beim Kern des Themas, nämlich der Frage, was ist denn eigentlich Anbetung? Das hat auch ganz viel damit zu tun, was wir so denken, was denn so würdig oder wo wir so würdig sind. Was beten wir eigentlich an? Ich stelle fest, ich bete das an, wo ich den größten Fokus drauf lege, wo ich am meisten Gedanken, Sorgen oder auch Kraft, Zeit drauf verwende. Und wenn ich ganz ehrlich bin, stelle ich fest, dass ich ganz oft, glaube ich, meine Ziele, meine Wünsche anbete, das, was ich gerne erreichen möchte. Manchmal vielleicht auch so meine Bucketlist, das, was ich nochmal machen will. Ja, ich habe vorletzte Woche einen meiner Bucketlist-Wünsche erfüllt und habe einmal in meinem Leben eine Vogelspinne auf der Hand gehalten, ja. Wenn solche Bucketlist-Wünsche so groß werden, dann bete ich vielleicht auch die an, dass ich meine, unbedingt bestimmte Dinge erleben zu müssen. Auch als Gemeinde kann einem das passieren, dass irgendwie alles so rundgefeilt sein muss, so würdig, dass der Pastor den Schlips auf die richtige Art und Weise tragen muss und auf jeden Fall nicht auf einer Autobahnraststätte sitzt beim Predigen. Da kann auch da so der Blick beiseite rutschen. Und genau, wenn wir den Blick ganz stark darauf richten, dass das alles ganz rund sein soll, dann fragen wir auch immer ganz schnell mal, gefällt mir das eigentlich, was hier passiert? Gefällt mir das, was hier in der Gemeinde passiert? Gefällt mir das, was in meinem Glauben passiert? Und ich möchte heute Mut machen, lieber mal zu fragen, sag mal, gefällt Gott das eigentlich? Und das kann man jetzt ganz, also je nachdem, wo du herkommst, was du hinter dir hast, kann das bei dir ganz viel Druck auslösen, so nach dem Motto, oh Scheiße, ich muss jetzt alles ganz heilig machen, ich darf keine Fehler machen und es muss alles so sein, dass der große, große Gott damit auch zufrieden ist. Nee, ich möchte dir anbieten, ich glaube, dass diese Frage, gefällt Gott das eigentlich, dass das Druck nimmt, dass ich aufhöre, mich zu überfordern mit meinen Zielen, denen, die ich erreichen kann und denen, die ich vielleicht auch einfach nicht erreichen kann, sondern dass ich mich aufmache, Gottes Ziele zu entdecken. Ich glaube, oder ich erlebe, dass die oft ein ganz Stück nachhaltiger sind, weil sie wesentlich ewigkeitsorientierter sind, als eine Vogelspinne auf der Hand zu halten. Und ich glaube, dass das auch meinen Blickwinkel verändert. Bleibt die Frage, wie? Wie machen wir das, dass unser Leben Anbetung ist? Wie übersetzen wir das, dass Gottesdienst, mein Alltag Gottesdienst ist, dass ich daran Anbetung lebe? Und ich möchte mal einen kleinen Deep Dive machen mit euch gemeinsam in eine ganz wunderbare Begegnung von Jesus. Da wird davon berichtet im 4. Kapitel vom Johannesevangelium. Und Jesus macht da erstmal was absolut Unerhörtes, was also komplett unangemessen ist. Er begegnet nämlich einer Frau, der aus dem Weg gehen sollte, einer Samaritanerin, damals für für gläubige Juden ein Unding, denen zu begegnen. Er spricht sie auch noch an und dann bittet er sie auch noch, ihr was zu trinken zu geben. Das geht schon mal gerade gar nicht. Genau, er tut noch mehr, er geht mit ihr ins Gespräch und sagt ihr, was in ihrem Leben los ist. Er weiß, was in ihrem Leben los ist. Er weiß um das, was schiefgegangen ist. Er weiß, dass da viel hin und her mit Männern waren und dass ihr ganzes Leben ganz schön unsortiert und ungeordnet ist. Aber dieser Jesus, der Gott ist, der sieht ihr ganzes Leben, er verurteilt da nichts, sondern er begegnet ihr und redet mit ihr über Anbetung. Über Anbetung. Und da will ich mit euch mal eintauchen. Ihr könnt das gerne mitlesen. Gerade mal hier mit den Fenstern jonglieren. Aha, das ist. Genau, und zwar steht das in Johannes 4, nicht in Johannes 5, ich habe Quatsch erzählt. Genau, und ich fange mal an. In Johannes 4, ich packe euch das auch im Chat, falls ihr mitlesen möchtet, oder ihr könnt das auch euch in der Bibel-App oder so öffnen. Ich fange mal mit Vers 19 an. Denn diese Frage, diese Frau hat ein Stück weit, diese Frau geht ein Stück weit der gleichen Frage aus: Wie sieht eigentlich unser Gottesdienst aus? Wie beten wir eigentlich Gott an? Sie sagt zu Jesus, nachdem ihr so gesagt hat, dass er um all das, was die Höhen und Tiefen ihres Lebens sind, sagt sie zu ihm, Vers 19, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Und sie schließt aus seinem geheimen Wissen dieses fremden Mannes, der ihr begegnet, dass er ein Prophet sein muss, also jemand, durch den Gott redet. Und wir erfahren gar nicht, wie sie reagiert, aber wir merken, dieser Mann, den sie da begegnet ist, der hat, weiß so viel über ihr Leben, dass da Glaube wächst. Glaube wächst, dass Gott da was am Tun ist. Und sie antwortet, und sie sagt weiter, unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Ihr Juden dagegen behauptet, dass Jerusalem der Ort ist, an dem Gott verehrt werden will. Und damit bringt es so eine alte Streitfrage auf. Es war die Streitfrage zwischen den Samaritern und den Juden danach, wo eigentlich so der richtige Ort für Anbetung sein sollte. Die Samariter, die verehrten Gott auf ihrem Berg Gerizim. Das war so der Berg, der in ihrer Region direkt vor sich zu sehen war. Da konnte man hingucken. Das war was, da konnte man hingehen. Und die Juden, die hielten gar nichts von Samaritanern, deshalb war es ihnen auch nicht erlaubt, nach Jerusalem zu kommen und im Tempel anzubeten, wo die Juden es getan haben. Also ein alter Bettel, der hier an die Oberfläche bricht. Vers 21 antwortet Jesus: Glaub mir, Frau, es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten. Und Jesus, sie geht so auf diesen Streitpunkt aus und Jesus sagt, hey, guck mal nach vorne, es kommt eine Zeit, da sind beide Kultstätten nicht mehr wichtig. Weder dieser eine Berg noch dieser andere Tempel. Und was Jesus hier noch nicht sagt, was ich mal andeute, ist, dass das mit ihm beginnt. Mit ihm beginnt eine neue Art der Gottesverehrung, für die der Ort unwichtig ist, wo das passiert. Da kann man sogar auf einer Autobahnraststätte sitzen oder da, wo du gerade sitzt. Und er sagt auch, da werden viel mehr Leute dabei sein. Auch die Samariter, auch ihr, die ihr heute euch total unwürdig empfindet oder von den Juden schlecht behandelt werdet, auch ihr werdet dann zum Vater beten. Das ist eine ganz tröstliche Verheißung. Dass es ganz egal ist, was ihre Geschichte ist, die verurteilt er nicht, ihre persönliche Geschichte, auch egal ist, wo sie herkommt, wozu sie gehört, sondern dass sie da dazugehören darf. Vers 22, ihr Samariter betet zu Gott, aber ihr kennt ihn nicht. Wir kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von den Juden. Jesus stellt fest, dass Gott sich den Juden schon gezeigt hat, dass er aber noch mehr will. Er will sich nicht nur den Juden zeigen, sondern er will sich allen zeigen. Und diese Samariterin darf wissen, dem Jesus, dem sie begegnet, der öffnet hier eine neue Tür. Weiter, die Stunde kommt, ja, sie ist schon gekommen. Da wird der Heilige Geist, der Gottes Wahrheit enthüllt, Menschen befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten. Gott ist ganz anders als diese Welt. Er ist machtvoller Geist und alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Wow. Die wahre Art, wie Anbetung geschehen soll, beginnt sich jetzt zu erfüllen mit Jesus. Und er erklärt dir das. Er sagt, ihr könnt zum Vater beten. Das ist ein ganz neues Verhältnis. Nicht zum Berg hinlaufen, zum Tempel hinlaufen, sondern da, wo du bist. Da, wo Menschen, die Gott suchen, sind, werden sie von ihm in die Nähe zu Gott gebracht. Im Geist und in Wahrheit heißt es hier. Ja. Und ja, das macht nochmal deutlich, dass wo die Juden wie die Samariter herkamen, wo wir als Menschen herkamen, ist erstmal so ein Verhältnis von Gott, das uns unmöglich macht, von uns aus auf dem Weg zu ihm hinzumachen, sondern dass er sich auf den Weg macht, für uns zu kommen. Und Jesus übertrifft hier alle Erwartungen. Er beschreibt Anbetung. Einmal sagt er Geist und Wahrheit. Das bedeutet erstmal, dass der Mensch von Gottes Geist erfüllt und durchdrungen wird. Ja, da wo du dich mit Gott auf den Glauben gemacht hast, da beginnt Gottes Geist in dir einzuziehen. Und da gewiss hat, so körperlich spürbar wird uns das auch nochmal da, wo wir getauft werden, ins Wasser reingetaucht werden, und das auch so eine Vergewisserung ist, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Außerdem zeigt Jesus hier, dass damit dieser Geist durch Jesus schon gekommen ist, schon was begonnen hat, dass wir heute schon in Verbindung zu Gott leben können. Es war eine Verbindung, die nie wieder unterbrochen wird. Auch nicht, wenn das Leben mal zu Ende geht. Die Nachbarin meiner Schwiegereltern ist vor wenigen Wochen, die an einem Tag meinte, sie es ging ihr nicht so gut, ist ins Krankenhaus gegangen, kriegt die Diagnose Krebs im Endstadium, ist am nächsten Tag gestorben. Und genau, das war ein unglaublicher Bruch natürlich für ihre Tochter und alle. Und gleichzeitig hat Jesus gekannt. Das heißt, ich habe das Vertrauen und wir haben die Verheißung, dass diese Beziehung, die Jesus durch seinen Heiligen Geist begonnen hat, auch in dem Moment bei ihr nicht unterbrochen worden ist. Das Dritte, was Jesus hier deutlich macht, ist, dass die Gottesverehrung, also dieses Anbeten, sich auf einen Papa bezieht. Und das macht uns zu Kindern, Gotteskinder, nicht Diener, nicht irgendwie Priester, die eine bestimmte Robe anhaben müssen oder bestimmte Rituale erfüllen müssen oder Pastoren, die einen Schlips tragen müssen, sondern Kinder, die Papa sagen dürfen. Außerdem gehört diese Anbetung nicht nur ins Individuelle, sondern sie gehört in die Gemeinschaft. Auch das wird hier deutlich. Gemeinschaft zum Beispiel von Gemeinde, so wie wir hier zusammen sind. Anbeter sind keine Individualisten, sondern es sind Leute, die von Jesus gesammelt werden, ohne Unterschied, wo sie herkommen, wo sie gerade sitzen, was ihr Leben so aussieht, wie aufgeräumt oder unaufgeräumt es ist. Und das Letzte ist, dass hier auch deutlich wird, diese neue Art von Anbetung, die Jesus dieser Frau vorstellt, das ist weder nur was, was man sagt, noch was, was man nur tut. Die müssen keine blutigen Opfer mehr darbringen. Wir müssen nicht irgendwie in sakramentaler Weise bestimmte Handlungen vollführen, sondern darin, dass wir auf Gottes Liebe, die uns in Jesus begegnet, antworten. Damit beginnt Anbetung. Und solche Anbeter wünscht sich Gott. Das sagt er auch zu dieser Frau. So muss sie erstmal den Schritt machen, zu sagen, ja, ich will an dich glauben. Ich will an dich glauben. Und weiter geht's in Vers 24, geht's in Vers 25. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene Retter. Wenn er kommt, wird er uns alles sagen. Ja. Und die Frau hat nicht verstanden, was Jesus dir ja da alles erklärt hat. Sie hofft auf diesen Messias, auf den die Samariter schon lange gehofft haben. Bei denen hieß der Taeb. Taeb der Wiederkehrende, so hieß der. Und sie steht ihm gegenüber, hat es noch gar nicht so ganz verstanden. Und Jesus antwortet, Vers 26, und damit landen wir auch. Er spricht mit dir. Ich bin es. Jesus gibt sich zu erkennen. Er sagt, Ego eimi auf Griechisch. Ich bin es. Ich bin der, der diese Tür öffnet für dich. Ich bin derjenige, der dein ganzes Leben sieht, es nicht verurteilt. Ich bin der Mensch, der dir sagt, durch den Geist kannst du so mit Gott Papa verbunden sein, dass du, wo immer du bist, anbeten kannst. Wow, was für eine Begegnung diese Frau da hat. Und da stellt sich die Frage einmal mehr, wie verstehen wir Anbetung? Verstehen wir Gottesdienst? Verstehen wir das als was, wo wir was bringen, was wir haben, was wir weggeben, damit Gott sich freut? Glauben wir, dass wir Dinge ganz besonders schön gestalten müssen, damit er sich freuen kann? Dann glauben wir vielleicht auch, dass der richtige Lobpreis oder die richtige Musik ein Gottesdienst sein muss oder der Gottesdienst genau richtig gestaltet sein muss oder ich auf die richtige Art und Weise da sein muss. Vielleicht auch, dass es so sein muss, dass Leute das erste Mal dabei sind, möglichst einfach reinkommen. Das hat aber eine Kehrseite. Weil dann geht vielleicht der eine oder andere aus dem Gottesdienst raus und sagt, ja, also das hat mir jetzt nicht so gefallen. Ja. Und dann muss man sagen, weißt du was? Wenn es dir nicht gefallen hat, gar nicht so schlimm. Wir haben das ja gar nicht für dich zuerst gemacht. Also nicht im Sinne von, es ist mir egal, ob es dir gefällt, sondern im Sinne von, das, was wir hier machen, ist ein Dienst für Gott, ist ein Lobpreis. Wir bringen ja was zusammen, wo wir sagen, Gott, das ist für dich. Und das ist vielleicht nicht perfekt. Vielleicht ist eine Autobahnraststätte nicht der perfekte Ort, eine Predigt zu halten. Aber es ist für dich, Gott. Es ist das, was ich dir jetzt gerade zu geben habe. Es ist das, was wir zusammentragen und gemeinsam dir bringen, um an zu antworten auf deine Liebe. Und deshalb ist eine coole Frage, wenn wir Gottesdienst feiern, gemeinsam Anbetung gestalten, zu fragen, glaubst du, Gott hat sich wohlgefühlt hier? Wie können wir Gottesdienst, Gemeindeleben so gestalten, dass Jesus sich wohlfühlt bei uns? Es ist schließlich seine Party, es ist seine Show, er ist das Geburtstagskind. Also wenn du, keine Ahnung, jetzt bei den Liedern hier zu Hause singst oder wenn du in der Stille oder bei Wahlgesängen Lobpreis machst, dann geht es nicht zuerst darum, dass es dir besser geht, dich innerlich bewegt. Es ist schön, wenn es das tut, sondern das ist ein Opfer für Gott, das ihn lobt. Mich fasziniert da das Verständnis der orthodoxen Kirche, wo du im Gottesdienst so ganz anders abläuft. Da laufen die Leute wild durcheinander, dass du einen Raum voller Ikonen, voller Bilder, voller Schönheit, du riechst Weihrauch, es sind Gesänge im Raum, und du läufst da rum, bewegst dich und all das, was um dich herum ist, die Schönheit, der Geruch, die Gesänge, all das ist auf Gott ausgerichtet und du gibst dich da rein. Nicht hundertprozentig my cup of tea, aber ich kann mir vorstellen, dass Gott sich da auch echt dran freut. Ja, wie beten wir an? Ich sag's mal ganz provokant. Jesus ist nicht einfach nur gekommen, dich glücklich zu machen, sondern er beruft dich zu was Höherem als Glück. Er beruft dich, rauszukommen aus deinem, wie fühle ich mich denn damit? Ist das denn gut genug? Einfach, sondern dahin, dich ihm hinzuhalten. Dein Leben genauso wie es ist, für ihn duften zu lassen. Genau. Nicht eine Show zu machen, damit andere dich lieb haben oder damit er dich lieb haben kann, sondern einfach zu sagen, hey Gott, hier bin ich. Danke, dass du mich lieb hast, so wie ich bin, mit allem, was gerade unsortiert ist in meinem Leben, mit allem, was vielleicht besser sein könnte.
Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mehr Interesse an digitaler Kirche hast, lass uns gerne in Kontakt kommen. Unsere App findest du in deinem App Store.